Kapitel 4 Geldpolitik, Ungleichheit und Populismus. Geld ist das Barometer der Moral einer Gesellschaft. Wenn Sie sehen, dass Geschäfte nicht mehr freiwillig abgeschlossen werden, sondern unter Zwang, wenn Sie, um etwas zu produzieren, die Erlaubnis von Leuten brauchen, die nichts produzieren, wenn Sie sehen, dass Geld an die fließt, die nicht mit Gütern handeln, sondern mit Gefälligkeiten, wenn Sie sehen, dass Leute eher durch Bestechung und Beziehungen reich werden als durch Arbeit und Ihre Gesetze nicht Sie vor diesen Leuten schützen, sondern diese Leute vor Ihnen, und wenn Sie sehen, dass Korruption belohnt wird und Ehrlichkeit zum Opfer wird, dann wissen Sie, dass Ihre Gesellschaft vor dem Untergang steht. Ein Rant. Auf welch dünnem Fundament fehlender Professionalität und Analyse der geldpolitische Amoklauf stattfindet, zeigt exemplarisch die komplette Weigerung, die Verteilungswirkung der Geldpolitik auf Einkommen und Vermögen auch nur zu diskutieren. Das sind Nebenwirkungen, Kollateralschäden in einem Krieg, die eben hinzunehmen sind. Das beschränkt sich nicht darauf, dass der deutsche Sparer den italienischen Staatshaushalt mit vielen Milliarden Euro subventioniert, denn das Geld, das er für seine Ersparnisse marktwidrig nicht bekommt, spart der italienische Finanzminister marktwidrig bei den Zinskosten für seinen völlig überschuldeten Staat ein. Ist der Politik eigentlich klar, wen oder was sie damit ganz am Ende der großen Geldpipeline von Frankfurt nach Sizilien subventioniert? Es ist ja nun beileibe keine Neuigkeit, dass Korruption und Vetternwirtschaft in den funktionsunfähigen Strukturen des italienischen Staates südlich von Rom eine der Haupteinnahmequellen des organisierten Verbrechens sind. Das war einer der Hauptgründe für den Aufstieg der separatistischen Partei Lega Nord in Italien, die den Norden vom Süden Italiens abtrennen will oder es zumindest mal wollte. Das größte Geldleck des italienischen Staates ist wahrscheinlich nicht mal sein Sozialsystem, es ist seine Instrumentalisierung für die Korruption. Je größer und intransparenter der Staatsapparat, desto mehr Gelegenheit gibt es, ihn in korrupter Weise anzuzapfen. Den deutschen Sparer zur Kasse zu bitten, um diese Strukturen am Leben zu erhalten, ist daher ein Akt der Korruptionsförderung und so gesehen ein Verrat an den Werten der europäischen Gründerväter. Und das sind die gleichen Leute, die das Bargeld abschaffen wollen, unter dem fadenscheinigen Vorwand, Kriminalität und Geldwäsche zu bekämpfen. Leider muss man feststellen, dass der Führer der geldpolitischen Offensive in der EZB Teil einer längeren Tradition ist. Die Wurzeln der Geldplanwirtschaft reichen weit zurück. Ihre langfristigen Folgeschäden werden jetzt allmählich sichtbar. Das gilt auch für den Dollarraum, den Yen und den Renminbi. Ich möchte das an dieser Stelle mit einem kurzen Exkurs über die aktuell mit großer Emotionalität geführte Diskussion um die Verteilungsgerechtigkeit demonstrieren. Zunächst darf ich vorausschicken, dass ich überhaupt kein Freund von staatlich verordneter Umverteilung bin. Nicht, weil es mir an einer sozialen Ader mangeln würde, sondern vielmehr, weil die Antriebsfeder der sozialistisch geführten Umverteilungsdebatte nur vordergründig die Gerechtigkeit ist. Es ist für einen Politiker immer leicht und wohlfeil, dem, der viel hat, etwas wegzunehmen und es dem zu geben, der weniger hat. Wohltaten mit dem Geld anderer Leute haben aber entgegen anderslautender Behauptungen keinen besonderen moralischen Wert. Nicht umsonst prägte Winston Churchill das Bon mot, dass ein Sozialist jemand sei, dem irgendwann das Geld anderer Leute ausgehe. Der Markt, der auf der freien Entscheidung zum Tausch von Gütern und Geld zwischen freien Menschen basiert, schafft in aller Regel eine gerechte Verteilung. Seine Verteilung ist gerecht, weil sie Leistung widerspiegelt und damit Leistungsgerechtigkeit. Der Markt ist daher wenigstens in der Lage, uns eine Definition von Gerechtigkeit zu geben, im Gegensatz zur sozialistischen Verteilungsgerechtigkeit, die sich in einer sauberen Definition seit ihrer Sturzgeburt vor 200 Jahren verweigert. Mehr als ein von Marx und Lenin hingenuscheltes »jedem nach seinen Bedürfnissen« kam da intellektuell bisher nicht raus. angesichts unserer Unkenntnis der Bedürfnisse anderer ist das halt nicht nur eine komplette Lehrformel, sondern es lädt auch dazu ein, bei der Formulierung und Geltendmachung der eigenen Bedürfnisse auf maximale Lautstärke und sogar Gewalt zu setzen. Das ist der tiefere Grund, warum der Umverteilungsstaat nicht den wirklich Bedürftigen gibt, sondern den besser organisierten Interessengruppen. Das ist vieles, aber sicher nicht gerecht. Von der Leistungsgerechtigkeit weicht der Markt nur ab, wenn er durch Marktunvollkommenheiten oder Eingriffe von außen verzerrt wird. Und wenn eine Gesellschaft zu der Überzeugung kommt, dass Verteilungsungerechtigkeit herrscht, weil zum Beispiel nicht jeder die gleichen Start- und Bildungschancen hat, dann fragt man sich doch, warum die Umverteilungsmilliarden in Deutschland in den Konsum fließen und nicht in die Schaffung von Bildungschancen für die sozial Schwachen. Dieses Beispiel alleine zeigt schon die ganze Verlogenheit der Verteilungsdebatte. Was aber an dieser vordergründigen Gutmenschen-Umverteilungsdebatte wirklich ärgerlich ist, ist der Umstand, dass es in Wahrheit eine marktwidrige und damit gegen die Leistungsgerechtigkeit verstoßende Umverteilung von unten nach oben gibt, über die keiner spricht, weil unsere politischen Eliten Angst davor haben, ihre auf Umverteilung basierende Existenzberechtigung zu verlieren, wenn dieser Skandal endlich beim Namen benannt und korrigiert wird. Die Politik des Stimmenkaufs durch Wohltaten mit anderer Leute Geld fände viel weniger Gehör für eine Umverteilung, wenn nicht marktfremde Eingriffe die massive Folge hätten, dass man dem kleinen Mann, dem Mittelstand und der arbeitenden Bevölkerung in riesigem Umfang Geld wegnimmt und es an eine kleine Gruppe von Reichen schaufelt, die noch nicht einmal etwas im unternehmerischen Sinne produziert. Dieser Skandal hat seine Wurzeln in der Wechselwirkung von Geldpolitik und Finanzspekulation. Spekulation ist, auch wenn die meisten Leute es heutzutage als Schimpfwort gebrauchen, etwas intrinsisch Gutes. Kehren wir zum Beispiel des Weizens zurück. Nehmen wir an, Sie gelangen zu der Erkenntnis, dass im nächsten Jahr der Weizen knapp wird. Sie gewinnen diese Einsicht auf Grundlage Ihrer besseren Analyse der Produktions- und Bedarfsverhältnisse und beschließen, von Ihrem Wissen zu profitieren, indem Sie heute schon Weizen kaufen, entweder auf Vorrat oder mithilfe von Finanzinstrumenten wie Kaufoptionen, die es Ihnen erlauben, Weizen im nächsten Jahr zu einem heute schon vereinbarten Preis zu erwerben. Mit anderen Worten, Sie spekulieren auf einen steigenden Preis. Jetzt können im Prinzip zwei Dinge passieren. Sie behalten Recht oder Sie behalten nicht Recht. Wenn der Weizenpreis tatsächlich steigt, können Sie im nächsten Jahr mit Gewinn verkaufen. Ihre Spekulation war erfolgreich. Sie geht auf. Sie haben jetzt mehr Geld, um mit Ihrer nächsten Spekulation noch mehr Geld zu verdienen. Oder der Weizenpreis steigt nicht, dann verlieren Sie Geld und scheiden aus dem Markt aus. Sie haben dann im nächsten Jahr nicht mehr die Möglichkeit, Ihre fehlerhafte Analyse als Wette am Markt zu platzieren. Warum ist das etwas Gutes? Weil, wenn Sie Recht haben und der Preis im nächsten Jahr aufgrund einer höheren relativen Knappheit steigt, Ihr Kauf den Preis schon ein Jahr früher ein wenig nach oben treibt. Sie ziehen also die Preiserhöhung vor. Dadurch bekommen alle Marktteilnehmer eine wertvolle Information. Der steigende Preis veranlasst sie, in die Produktion von Weizen zu investieren, weil es sich lohnt. Das verhindert oder mildert wenigstens die sich abzeichnende Knappheit im nächsten Jahr. Dass das eine gute Sache ist, muss man nicht weiter erklären. Wenn Sie Unrecht haben, ist es auch gut. Warum? Weil sie dann durch ihre Verluste aus dem Markt fliegen. Der Markt bestraft sie. Die Spekulanten von der anderen Fraktion setzen sich durch. Die, die es richtig gemacht haben, bleiben im Markt und dürfen damit im nächsten Jahr wieder eine Wette abschließen, die hoffentlich eintrifft. Gewinne und Verluste am Spekulationsmarkt führen ständig dazu, dass die Schlechten ausscheiden und die Guten überleben. So schafft der Markt einen Blick in die Zukunft, der bessere wirtschaftliche Entscheidungen erlaubt, die am Ende vielen zugutekommen. Was aber, wenn schlechte Spekulation nicht mehr bestraft wird? Wenn Spekulanten, die schiefgelegen haben, dauernd durch die göttliche Hand des Staates oder der Notenbank gerettet werden. Dann passieren zwei Dinge. Die Informationsbeschaffung für bessere Spekulationsentscheidungen wird zerstört, weil jeder Honk immer weiter herumwetten darf, auch wenn er keine Ahnung hat, und die Spekulation wird immer belohnt. Leider ist das genau das, was durch die Geldpolitik betrieben wird. Die Spekulanten wetten aber nicht auf den Weizenpreis, sondern auf steigende Aktienkurse oder steigende Anleihenkurse. Jedes Mal, wenn die Kapitalmärkte in Turbulenzen geraten, greifen die Notenbanken mit lockerer Geldpolitik und Zinssenkungen oder seit einigen Jahren mit Quantitative Easing ein, fluten die Märkte mit Geld und verhindern so notwendige Bereinigungen. Für die Spekulation ist das eine tolle Sache. Sie kann nämlich nicht mehr schief liegen. Wer darauf wettet, dass Zentralbanken im Falle des Falles die Märkte stabilisieren, liegt seit 50 Jahren immer richtig. Warum tun die Zentralbanken das? Weil sie eine Aktienmarkt-Crash-Phobie haben. Seit dem Aktiencrash von 1929 und der nachfolgenden großen Depression, die eigentlich nicht Folge des Aktiencrashs war, weil dieser nur Ausdruck der ohnehin vorhandenen Malaise und die Blase Ergebnis einer vorangegangenen Ausdehnung der Geldmenge war, haben die Zentralbanken die Vorstellung, dass jeder Absturz am Aktienmarkt zwangsläufig in die große Depression Nummer 2 mündet, wenn sie nicht den mit wedelndem Schwanz wie ein Hündchen um Geld bettelnden schiefgelegenen Spekulanten den goldgepuderten Hintern retten. Das hat Folgen. Im Ergebnis haben die Zentralbanken nicht nur ihr geldpolitisches Pulver verschossen, sie haben ganz nebenbei die vielleicht größte Umverteilung zu Lasten der sozial Schwächeren der Gesellschaft in der Geschichte der Menschheit betrieben. Eine gigantische Umverteilungsmaschine von unten nach oben, die unbemerkt und daher nicht kritisiert über Jahrzehnte gelaufen ist. Wie kann man sich diesen Mechanismus vorstellen? Es gibt einen Kreislauf, eine Art Feedbackschleife zwischen den Entwicklungen an den Kapitalmärkten und dem Handeln der Zentralbanken. Um ihn zu beschreiben, fangen wir einfach mit einer Situation an, in der die Zentralbank durch eine lockere Geldpolitik die Investoren dazu verleitet hat, übermäßige Risiken einzugehen und, all together now, eine spekulative Blase zu schaffen. Irgendwann wird die Blase instabil und die Märkte fangen an, in Turbulenzen zu geraten. Das wäre der geeignete Zeitpunkt für eine Bereinigung. Spekulanten, die falsch gelegen haben und beim Ende der Musik für unsere kleine Reise nach Jerusalem noch nicht auf einem Stuhl sitzen, verlieren ihr eingesetztes Geld und scheiden aus. Punkt. Amen. Ende. So läuft es aber nicht, weil die Zentralbanken sich bei der ersten kräftigen Erschütterung des Aktien- oder Anleihenmarktes zur Krisensitzung in ihre Elfenbeintürme zurückziehen und nach ungefähr 1 bis 2 Sekunden Nachdenken entscheiden, dass hier die Gefahr einer gesamtwirtschaftlichen Instabilität droht und die Geldpolitik lockerer werden muss. Es werden die Zinsen gesenkt, die Geldmenge erhöht, der Kreditkreislauf angeheizt. Der Markt stabilisiert sich und die Blasen wachsen munter weiter, bis zur nächsten Markterschütterung, bei der das Spiel von vorne beginnt. Die Zentralbanken kümmern sich nicht mehr in erster Linie um die Versorgung der Wirtschaft mit wertstabilem Geld, sondern in immer größerem Maße um die Beruhigung der Finanzmärkte. Klar, dass zwischen 2 Krisen an der Börse die Zinsen nicht erhöht werden, denn das könnte ja die Krise zurückholen. So sinkt das Zinsniveau immer weiter ab. Und dann kam nach dem Kollaps von Lehman 2008 der Punkt, an dem die Senkung der Zinsen nicht mehr möglich war, weil man sich der Nulllinie näherte. Man erfand dann neue, unkonventionelle Maßnahmen der Geldpolitik, um das Karussell am Laufen zu halten. Das Ergebnis ist, dass mittlerweile der größte Teil des umlaufenden Geldes im Spekulationskreislauf fließt, nur noch ca. 10% befinden sich im realwirtschaftlichen Kreislauf. Die Spekulanten werden bei dieser Politik risikolos immer reicher, und zwar mit einem Wachstum des Einkommens, das höher liegt als das Wachstum des Bruttosozialprodukts. Und wenn eine kleine Gruppe einen immer größeren Teil des Kuchens bekommt und dieser Teil auch schneller wächst als der Kuchen insgesamt, dann hat das Auswirkungen auf die Verteilung von Einkommen und Vermögen in einer Volkswirtschaft. Einer muss die Zeche zahlen, und das ist der kleine Mann, Otto Normalverbraucher oder John Smith. Es gibt viele Mechanismen, wie diese Umverteilung stattfinden kann. Sie sind im Voraus schwer zu prognostizieren, aber ein Blick auf die Lebenswirklichkeit des Mittelstandes, zum Beispiel in den USA, zeigt, warum dieser sich dort vom Fortschritt abgehängt und abgekoppelt fühlen muss. Vergleichen wir doch mal das gefühlte Leben einer amerikanischen Familie 1966 und 2016. Dazwischen liegen 50 Jahre. 1966 arbeitet Papa bei Ford, General Motors. Texaco oder General Electric, kommt abends um 6 Uhr nach Hause in ein Eigenheim, das er sich leisten kann. Vor der Tür steht ein Gasgasler, der 25 Liter säuft, aber das ist nicht schlimm, denn der Liter kostet 10 Cent. Mama muss nicht arbeiten und kümmert sich um die drei Kinder, ihre Schule, das Essen und was sonst so in Haus und Garten anfällt. Wie wir aus den alten 60er-Jahre-Spielfilmen wissen, sieht sie dabei auch noch blendend aus. Die Kinder werden studieren und das Studium ist auch bezahlbar. Um die Rente kümmert sich das Unternehmen. Fein. 2016 arbeiten beide, kommen um 20 Uhr nach Hause, um ihre 1,5 Kinder zu Bett zu bringen. Der Pickup läuft auf Kredit, das Haus war im Boom zu teuer gekauft und ist jetzt nur noch die Hälfte wert. Das Studium an einer guten Uni ist ohne Stipendium ein Wunschtraum, weil sich die Gebühren seit 1966 verzwanzigfacht haben und mit einem Ferienjob nicht mehr finanzierbar sind. Die Rente hat irgendein Fonds mit verbrieften Wertpapieren verzockt und das Unternehmen verlagert die Arbeitsplätze mit steigender Geschwindigkeit nach Mexiko und China. Der Mittelstand fühlt sich zu Recht abgehängt und das, obwohl sich in diesen 50 Jahren das Bruttosozialprodukt fast verdreifacht hat. Die Wohlstandsumverteilung ist real. Verdeckt wird sie durch die Konstruktion des Konsumentenpreisindex, mit dem die Inflation gemessen wird. Da ist einiges drin. Benzin, Gemüse, Fleisch, Eier, Butter, sogar Miete. Was ist nicht drin? Der Hauskauf, das Studium der Kinder, die Kosten der dauernden Umzüge, weil die Fabrik schließt und die ganze Familie mobil sein muss, damit beide Eltern einen Job haben. Oder zwei Jobs. Und selbst wenn man dem verzerrt ermittelten Index der Konsumentenpreise Glauben schenkt und ihn für repräsentativ hält, ist das Einkommen der amerikanischen Mittelschicht in den letzten 25 Jahren um 10% gesunken. Und dann wundert man sich in Europa, dass ein Kandidat mit populistischem Programm die Wahl gewinnt. Aufwachen bitte! In Europa sind dank der EZB die gleichen ökonomischen Wirkkräfte am Werk, nur zeitverzögert. Die Planwirtschaft des Geldes ist daher vor allem auch eins: unsozial. Sie ist ein marktfremder Eingriff in das freie Spiel der Kräfte, das den kleinen Leuten Wohlstand wegnimmt und ihn den Reichen gibt. Sie untergräbt die Leistungsgerechtigkeit. Am Ende sind aber doch alle im Ruin wieder vereint. Aber vorher bekommt angesichts der ruinösen Verteilungswirkungen der Geldpolitik auch Europa noch seinen Trump, oder genauer mehrere kleine Trumps. PS. Konnte man noch unterstellen, dass die Zentralbanken diesen zugegebenermaßen komplexen und sehr langfristigen Mechanismus einfach nicht verstanden haben, ist der transalpine Umverteilungseffekt des Draghi-Programms gewollt und geplant. Der Riesenstaubsauger, den unser italienischer Zentralbankpräsident über die Alpen nach Deutschland gelegt hat, ist eine direkte Enteignung der Sparer aus den Ländern mit Spar- und Handelsbilanzüberschüssen, Deutschland, Holland, zugunsten der italienischen Staatskasse im Umfang von vielen zig Milliarden Euro pro Jahr. Jeder weiß das. Und dennoch wird es als Nebenwirkung abgetan, die notwendig sei, um die Inflation an die Zielmarke von knapp 2% heranzuführen. In Wahrheit ist der angebliche Fetisch einer positiven Inflation von 2% nur eine Nebelkerze für die eigentlich beabsichtigte Besteuerung des deutschen Sparers im Rahmen einer durch die Hintertüre eingeführten Transferunion. Die Bundesregierung sitzt daneben und schaut schweigend zu, weil die Gewinne, die diese Politik auch ihr ins Haus spült, die Zinsrechnung des deutschen Finanzministers ebenfalls senken und so das Projekt Schwarze Null ermöglichen. Nur, dass die Schwarze Null in Wahrheit gar nicht existiert. Sie ist eine Fata Morgana, erzeugt durch die Dampfschwaden der verzerrten Wahrnehmung eines marktfremden Zinses. Erkauft wird sie durch Risikokosten außerhalb der offiziellen Bilanz des Bundeshaushaltes, die uns im Kapitel 7 noch beschäftigen werden und die aus Deutschland mittlerweile den größten Hedgefonds der Welt gemacht haben. Ein Hedgefonds, dessen Zockerei alles in den Schatten stellt, was gierige Investmentbanker und Spekulanten je auf die Beine gestellt haben. Die gigantische und jeder Gerechtigkeit hohnsprechende Umverteilung ist nur einer der negativen Effekte einer entgleisten und missbräuchlichen Geldpolitik. Nebenbei zerstören wir die Grundlagen des Wirtschaftswachstums, des Produktivitätsfortschritts, des Kreditwesens und der Altersversorgung. Aber darauf werden wir in den folgenden Kapiteln noch zurückkommen.